systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Mittwoch, der 15. April 2026. Willkommen zur 294. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und wir werden heute mal nostalgisch. Hallo Johanna.
Hallo, ich grüße dich, lieber Marco.
Das war Johanna Wenkebach. Und Johanna, ich weiß es nicht, was machst du denn jetzt?
Ich habe euch auch wirklich sehr vermisst, aber auch als Zuhörerin natürlich immer wieder eure Kompetenz genossen und in Anspruch genommen. Inzwischen bin ich nicht mehr die Leiterin des Hugo-Sinsheimer Instituts, sondern Justiziarin der IG Metall und immer noch Professorin für Arbeitsrecht an der University of Labor und inzwischen auch Aufsichtsrätin und insofern wieder Deep Dive in die Praxis vor allen Dingen bei mir.
Was machst du denn da, Aufsichtsrat? Wo ist denn das?
Das ist der Aufsichtsrat von BMW, also viel Automobilindustrie wieder in meinem Arbeitsalltag. Sowieso über die IG Metall natürlich, aber da nochmal ganz besonders.
Und ebenfalls mit dabei, Ernesto Klengel, ich grüße dich.
Ja, Marco, hallo.
Du bist der Direktor des HSI des Hugo-Sinsheimer-Instituts und das beschäftigt sich mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. So, und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. So, und unser Thema heute ist eine Zeitschrift. Digitales Arbeits- und Sozialrecht, DIAS. Da gibt es eine neue Ausgabe und die beschäftigt sich mit dem digitalen Zugangsrecht von Gewerkschaften. Und wer sich daran erinnert, Johanna und ich haben da, glaube ich, sehr, sehr oft darüber geredet, über dieses digitale Zugangsrecht. Und deswegen hat der Ernesto sich gedacht, da mache ich jetzt gleich eine ganze Zeitschrift draus.
Naja, zumindest eine Ausgabe.
Es stimmt, eine Ausgabe einer Zeitschrift. Aber vielleicht mal ganz kurz zur Erinnerung, Ernesto. DIAS haben wir einmal hier vorgestellt. Was genau ist denn das?
Ja, das ist ein neues Zeitschriftenformat, das wir zusammen mit der Universität Kassel, Professorin Isabel Hensel, zusammen herausgeben. Und es geht hier eben darum, dass wir die Fragestellung der digitalen Arbeitswelt mal gebündelt uns mal anschauen, ne? Weil es ist oft immer so ein bisschen beiläufig, aber die Digitalisierung hat mittlerweile einfach so einen hohen Grad auch erreicht, dass es doch unsere Arbeitswelt in vielerlei Hinsicht eben auch bestimmt. Und es macht dann aber auch Sinn, sich mal das Ganze auch interdisziplinär anzuschauen. Also nicht nur sozusagen auf der klassischen arbeitsrechtlichen Schiene oder der sozialrechtlichen, sondern eben auch mal dann zu gucken, wo spielt Datenschutz eine Rolle, wo spielt auch das internationale Recht da natürlich eine Rolle. Also je nach konkretem Thema gibt es eben immer weitere Aspekte. Und wo spielen aber eben auch dann sozialwissenschaftliche Fragen oder auch ökonomische Fragen mal eine Rolle, ne? Und insofern geht es darum, mal ein Thema von verschiedenen Perspektiven aus zu beleuchten und auch natürlich aus der praktischen Perspektive, ne? Also dass wir da immer Praktikerinnen und Praktiker mit zu Wort kommen lassen. Das ist die Zielstellung. Es kommt ein bis zweimal im Jahr heraus und ist auch im Open Access immer einsehbar. Das heißt, man kann einfach mal es in die Suchmaschine der Wahl eingeben und dann die entsprechenden Folgen raus sich anschauen. Es sind drei, die es bisher gibt.
Wirklich toll, dass es das gibt, wenn ich das mal sagen darf. Und zwar nicht nur als eine, die die Idee im HSI damals auch schon gut fand, ja, sondern auch gerade mit meinem Blick jetzt, also natürlich auch mit wissenschaftlicher Perspektive, aber auch mit diesem Praxisblick, weil Digitalisierung ist immer noch ein Feld, das die Arbeitswelt fundamental verändert und einfach ganz viele auch rechtliche Fragen aufwirft. Es gibt in der Rechtswissenschaft nicht so viele Formate, die bei den Fragen, die sich da stellen, ganz klar Arbeitnehmerrechte und die Interessen von den Beschäftigten in den Blick nehmen. Und deswegen ist es so toll, dass es diese Zeitschrift gibt und auch so wichtig, dieses Format zu haben und diese Themen aufzuwerfen, unter anderem eben mit dem Thema, über das wir heute reden wollen. Und gerade dieses Interdisziplinäre ist so wichtig, weil man eben merkt, wenn jetzt Grundsatzurteile gefällt werden, die sich mit algorithmischem Management, mit Digitalisierungsthemen beschäftigen, uns Juristinnen und Juristen geht es ja oft so, dass wir denken, ach ja, die Technik verstehe ich eigentlich auch nicht so ganz, weiß nicht, wie ich das jetzt rechtlich einordnen soll. Und wenn man dann eben die unterschiedlichen, zum Beispiel auch technische Perspektiven auf rechtliche Fragen hat, kann das wirklich der Weiterentwicklung des Rechts sehr helfen und ist einfach ganz wichtig, um da die Arbeitnehmerrechte auch in der digitalen Zukunft gut zu schützen.
Ja, genau. Also juristische Argumente werden immer dann gut, wenn sie hinterlegt sind mit Empirie, mit technischem Fachwissen und so. Und das ist die Idee davon. Und wie gesagt, da können sich alle mal auch von überzeugen.
Wir werden natürlich in den Shownotes den Link zum Heft verlinken. Die Ausgabe, die wir besprechen, die ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Die wird dann also demnächst erscheinen. Aber ihr könnt euch das ja dann schon mal vormerken oder in den alten Ausgaben kramen. Kommen wir aber mal zu unserem Thema im Sinne vom digitalen Zugangsrecht. Vielleicht mal so als Ausgangspunkt, wie läuft das denn oder wie lief das denn? Das läuft ja nicht mehr so richtig, ne?
Wie lief das denn für die Gewerkschaften mit dem Zugangsrecht in der vordigitalen Zeit?
Also das ist ja so, dass wir zum einen das Betriebsverfassungsgesetz haben, wo es in Paragraph 2 eine sehr klare rechtliche Aussage gibt, dass die Gewerkschaften ein Recht auf Zugang haben.
Zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Genau, das heißt, da gibt es eine explizite Regelung im Betriebsverfassungsgesetz, die wir gerne ändern würden. Darauf komme ich dann nochmal zurück, um da die Digitalisierung abzubilden. Da steht nämlich drin, Paragraph 2 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz, zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse, also im Wesentlichen betriebliche Mitbestimmung, der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung des Arbeitgebers oder seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu gewähren, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Betriebsablaufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Betriebsgeheimnissen entgegenstehen. Also eine ganz klare Regelung, dass die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften, also man braucht schon ein Mitglied in dem Betrieb, um da reinzukommen, dieses Zugangsrecht haben. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat beim Gesetzestext, hat vielleicht schon gemerkt, da ist jetzt nicht von Digitalisierung die Rede. Also das ist tatsächlich der physische Zugang in den Betrieb. Und das ist nicht nur der Paragraph 2 des Betriebsverfassungsgesetzes, der dafür entscheidend ist, sondern auch das Grundgesetz. Denn da ist ja Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, da sind die Gewerkschaftsrechte drin, die Koalitionsfreiheit. Und daraus leitet das Bundesverfassungsgericht wirklich ein Grundrecht ab der Gewerkschaften, natürlich auch Mitgliedergewinnung zu betreiben. Und wie gewinnt man eine Organisation Mitglieder? Indem man mit Menschen spricht und sie von sich überzeugt. Und das ist ein ganz essentieller Bestandteil von Gewerkschaftsrechten, denn unsere Macht, wir haben nur eine Machtressource als Gewerkschaften und das sind die Menschen, die sich uns anschließen, unsere Mitglieder. Und das sind Menschen, die wir gewonnen und überzeugt haben und dazu braucht es Kommunikation. Und deswegen ist Artikel 9 Absatz 3 laut der in diesem Fall sehr erfreulichen Rechtsprechung auch ein Kommunikationsgrundrecht. Also die Rechtsprechung erkennt an, dass unsere Grundrechte nur funktionieren, wenn wir auch in Kontakt treten dürfen mit den Menschen in den Betrieben, um sie für unser Anliegen zu gewinnen. So viel vielleicht zum rechtlichen Hintergrund im Groben.
Genau, und dass es dieses Recht gibt, das hat ja eben auch den Hintergrund, dass es unheimlich wichtig ist für die Praxis ja auch, dass es dieses Recht in der, dann auch gibt und dass es dann auch wirklich benutzt werden kann von den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Man braucht den Zugang, man muss an die Beschäftigten rankommen, um überhaupt erstmal präsent zu sein als Gewerkschaft, aber man braucht auch eher im Gegenteil ja auch, man muss ja als Gewerkschaft irgendwie auch Informationen aufnehmen, man muss wissen, wo drückt denn der Schuh jetzt ganz konkret? Wir sehen ja jetzt auch bei den Betriebsratswahlen, wie gut das eigentlich letztlich funktioniert, weil eben die Gewerkschaften so nah dran sind an den Themen, die eben in den Betrieben eben auch verhandelt werden und wo es dann eben auch Verbesserungsbedarf gibt, weil den gibt es ja letztlich überall. Und deshalb wird es regelmäßig wahrgenommen, sehr praktisch wahrgenommen und ist eine ganz wichtige Säule für die gewerkschaftliche Arbeit letztlich.
Leider muss man aber sagen, auch wenn das jetzt nach unseren rechtlichen Herleitungen vielleicht so eindeutig klingt, selbstverständlich ist es in der Praxis trotzdem nicht. Denn den Arbeitgebern ist natürlich immer noch, muss man leider sagen, in vielen Fällen die gewerkschaftliche Organisierung ihrer Belegschaft ein Dorn im Auge. Und unter anderem gehört zu meinen neuen Aufgaben jetzt in meiner Rolle als Justiziarin der IG Metall auch vor Gerichten mit anwaltlicher Begleitung diese Zugangsrechte durchzusetzen, weil sie eben oft nicht gewährt werden, obwohl sie im Gesetz stehen, obwohl sie aus der Verfassung abgeleitet werden. Und ich davon ausgehe, dass in den meisten Fällen Arbeitgeber auch anwaltlich beraten sind und das wissen und trotzdem sagen, nö, die Gewerkschaft möchte ich nicht im Haus haben. Und sie versuchen, das dann zu verhindern, und das ist eben konfliktbehaftet. Und konfliktbehaftet war es ja auch in diesem Grundsatzfall, bei dem es um das digitale Zugangsrecht geht, was dann jetzt zu diesem Grundsatzurteil dazu geführt hat, dass eben ein großer deutscher Hersteller mit 5000 Beschäftigten, von denen sehr viele im Homeoffice waren, sodass die Gewerkschaft, die IGBCE, was ja gesagt hat, wir brauchen ein digitales Zugangsrecht. Denn wir können da rumlaufen durch leere Gebäude, aber Menschen erreichen müssen wir vor allen Dingen über digitale Kanäle. Und der Arbeitgeber hat gesagt, nö, das möchten wir aber nicht, dass ihr jetzt hier noch unsere E-Mail- oder Intranet-Systeme benutzt, um euch stärker zu machen, unseren Gegenspieler. Und das ist kein Einzelfall, sondern leider immer noch häufig in der Praxis. Und mein Eindruck ist auch, dass sich die Gangart da zum Teil sogar verschärft, wenn man sich beispielsweise Tesla anschaut, wo es ja weit über die Verweigerung von Zugangsrechten hinausgegangen ist, die Bereitschaft, sich da gegen die Gewerkschaft zu stellen mit auch illegalen Mitteln.
So könnte man Tesla sicherlich noch als Extremfall bezeichnen, aber der ist dann natürlich auch sicherlich wieder Vorbild für andere, weil ja immer da auch was draus gelernt wird und inspirierende Effekte sich verbreiten. Aber wie ist denn das, Johanna? Ich würde ja immer sagen, also wenn ich irgendwo ein Zugangsrecht habe, dann ist doch völlig klar, also ist jetzt nicht so, dass E-Mail irgendwie pro E-Mail 10 € Kosten anfallen. Das sind ja Kosten, die ohnehin da sind. Also da werden ja keine Kosten produziert. So wie halt auch bei so einem schwarzen Brett halt keine Kosten produziert werden, sondern das hängt halt da. Ist das denn tatsächlich so, dass man jetzt einfach behaupten kann, ja, das ist digital, das ist neu, dafür gibt es keine Regel, ich bin dagegen?
Also tatsächlich, dieser Fall, den ich gerade angesprochen habe, der ist ja dann bis zum Bundesarbeitsgericht gegangen und ist da im Januar 2025 entschieden worden in einer Entscheidung, die wir sehr kritisiert haben. Ernesto, ich nehme an, dass in der Dias-Ausgabe, die sich damit befasste, auch nochmal sehr fundierte Argumente dazu zu finden sind. Da hat das Bundesarbeitsgericht jedenfalls gesagt, dass man aus dem Grundrecht, das ich gerade erläutert habe, eben nicht ableiten kann, einen Anspruch der Gewerkschaft auf Mitteilung fortlaufend aktualisierter betrieblicher E-Mail-Adressen oder zu dulden, dass gewerkschaftliche Informationen versendet werden. Und eines der Argumente des Bundesarbeitsgerichts, also es haben natürlich die Arbeitgeber vorgetragen, aber das Bundesarbeitsgericht hat sich dann da dran gehängt und das auch so gesehen, dass man sagt, ja, also da werden ja Speicher und Übertragungskapazitäten in Anspruch genommen und das Intranet ist ja ein Sachmittel des Arbeitgebers und das muss er jetzt nicht der Gewerkschaft zur Verfügung stellen. Finde ich aus genau den Gründen, Marco, die du genannt hast, also wirklich wenig überzeugend, das Argument zu sagen, das treibt jetzt einen Arbeitgeber in den Ruin, so eine E-Mail-Adressliste zu erstellen oder so.
Wie ist denn das? Ist das jetzt endgültig, das Verfahren, oder geht es da jetzt noch höher? Gibt es da noch was?
Die Frist ist abgelaufen für die Verfassungsbeschwerde, ne?
Ich denke schon, ja. Ich glaube, die haben sich dagegen entschieden.
Ja.
Also man hätte zum Bundesverfassungsgericht gehen können. Diesen Weg hat die IGBCE aber nicht beschritten. Und das heißt, das ist jetzt erstmal die geltende höchstrichterliche Rechtsprechung, die auch andere Gerichte bindet. Allerdings ist ja ein spezieller Einzelfall entschieden worden, wo es um sehr konkrete Fragestellungen ging und auch eine bestimmte Konstellation ging. Und wir werden schon nach anderen Fallkonstellationen suchen, mit denen man dann diese Rechtsprechung auch nochmal ändern kann, indem man vielleicht einfach passendere Sachverhalte vorlegt, die dann nochmal eine andere Entscheidungsgrundlage bieten. Aber man muss schon ganz klar sagen, und das hat letztlich auch das Bundesarbeitsgericht mit diesem Urteil gesagt, wir wollen uns jetzt hier als Gericht nicht so weit aus dem Fenster lehnen und eine richterliche Rechtsfortbildung schaffen für einen Anspruch, der so explizit im Betriebsverfassungsgesetz eben nicht steht. Und da müsste sich jetzt der Gesetzgeber entscheiden. Und das ist ja genau auch unsere politische Forderung, auch schon vor diesem Urteil gewesen. Jetzt natürlich nochmal vehementer zu sagen, der Gesetzgeber muss einfach der Digitalisierung gerecht werden, den digitalisierten Realitäten in den Betrieben, in denen eben viele Menschen nicht mehr an ihren Arbeitsplätzen auf Betriebsgeländen anzutreffen sind und muss dafür sorgen, dass dieses Zugangsrecht, das ich erklärt habe, was im Betriebsverfassungsgesetz steht, wirklich auch auf digitale Kanäle explizit ausgeweitet wird.
Um nochmal auf den Fall zu kommen, weil das ist genau das, finde ich, auch was daraus letztlich auch ableitet, ne? Diese politische Forderung und die Aufforderung an den Gesetzgeber. Aber wenn wir nochmal auf den Fall gucken, dann hat das Gericht hier schon recht umfassend alles auch abgelehnt letztlich, was die IGBCE eben wollte. Ne? Neben den E-Mail-Adressen, was ja unheimlich wichtig ist einfach, weil die Unternehmen das auch einfach, die Kommunikation darüber läuft und es auch wahrgenommen wird. Alles Mögliche letztlich auch darüber auch läuft, muss man ja auch mal sagen. Also alles Mögliche dahin geschickt wird. Das sind ja auch keine in dem Sinne sensiblen Daten, eine Geschäft E-Mail-Adresse, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Deswegen ist es schon sehr weitgehend zu sagen, dass man das nicht rausgeben darf, ne? Und auch die Frage, gibt ja auch sonstige Kommunikationsplattformen, wie jetzt zum Beispiel eben Teams, was viele ja auch nutzen, auch da ist der Zugang nicht gewährt worden. Und auch jetzt so was Einfaches wie eine Verlinkung im Intranet jetzt, zumindest auf die Hauptseite, ne? Das ist sagen alles nicht gewährt worden. Und für den Fall ist es kein Erfolg gewesen. Aber an sich muss man schon sagen, ist es jetzt nicht eine Absage an das, auch jetzt vom bestehenden Recht her wiederum, keine generelle Absage auch an so einen Zugang zu digitalen Arbeitsplätzen der Gewerkschaft. Das hat das Bundesarbeitsgericht auch schon früher mal akzeptiert. Und es hat auch jetzt gesagt, eben, dass die Gewerkschaften E-Mail-Adressen, die sie haben, das ist wirklich interessant, die sie haben, dürfen sie nutzen, aber sie dürfen nicht
vom Arbeitgeber verlangen,
genau.
Ja, dass er eine Liste zur Verfügung stellt.
Das heißt, jeder Mitarbeiter, der Gewerkschaftsmitglied ist, könnte gucken, welche Adressen da sind. Dann könnte man die poolen und dann hätte man so und könnte sie verwenden. Oder bin ich da jetzt so bauernschlau?
Man kann die auch selbst erstellen, ne? Es gibt ja oft ein System mit Vornamen und Nachnamen oder wie auch immer und dem Unternehmensbezeichnung und dann kann man die natürlich auch selbst erstellen. Das ist, glaube ich, jetzt auch in der Praxis, Johanna, glaube ich, dass einige jetzt auch Arbeitgeber jetzt sagen, ne, dass sie das nicht möchten, dass sie dann angeschrieben werden. Also so weit geht es tatsächlich jetzt dann eben auch nicht, weil zu unterlassen verlangen kann.
Ja. Was das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, ich suche, wie ihr merkt, nach einer angemessenen Formulierung. Also der Fall bezog sich auf ein Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten. Und dann sagt das Bundesarbeitsgericht, ja, die Gewerkschaft muss dann die betrieblichen E-Mail-Adressen im persönlichen Gespräch erfragen. Da müssen dann erstmal neue Gewerkschaftssekretäre eingestellt werden, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Das ist schon eine erhebliche Machtverschiebung. Und natürlich nehmen wir als Gewerkschaften Datenschutz sehr ernst. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass der gestärkt wird und nehmen das überhaupt nicht auf die leichte Schulter. Und natürlich, wenn dann so jemand angeschrieben wird und sagt, danke, nein, das möchte ich nicht, dann ist damit natürlich auch der Kontakt beendet. Aber diese einmalige Kontaktmöglichkeit zu sagen, hey, hier sind wir, das sind unsere Ziele, hier findest du Informationen, schließ dich uns an. Oder eben Menschen, die weiterhin dann an Informationen interessiert sind, natürlich auch fortlaufend diese Informationen zu geben. Oder auch im Intranet sichtbar zu sein. Das ist einfach in einer digitalisierten Arbeitswelt absolut essentiell. Ich meine, ich habe den Begriff jetzt noch nicht genannt, aber Erosion der Tarifbindung. Wir haben immer weniger Beschäftigte, die von einem Tarifvertrag profitieren. Und ich meine, es gibt Forschung der Hans-Böckler-Stiftung rauf und runter, die die Vorteile von Tarifbindung für Menschen belegt, bei der Arbeitszeit, bei Urlaub. Es ist einfach so viel rechtssicherer und stabiler, gerade jetzt auch in diesen unsicheren Zeiten. Und Tarifbindung lässt sich nur mit Mitgliedern und aktiven Gewerkschaftsmitgliedern herstellen, da wo sie noch nicht besteht. Und deswegen diese ganzen Diskussionen über, oh ja, schade, die Tarifbindung erodiert. Ohne das gewerkschaftliche Zugangsrecht, ein effektives gewerkschaftliches Zugangsrecht, werden wir aus eigener Kraft nur sehr schwer die Tarifbindung wieder stärken können, denn ohne den Zugang zu Menschen funktioniert das schlicht nicht. Und da ist natürlich ein Tariftreuegesetz, das jetzt ja auf den Weg gebracht wird, auch ein wichtiger Schritt. Aber Betriebe, die nicht tarifgebunden sind, in die Tarifbindung zu bringen, braucht Menschen und Gewerkschaftsmitglieder in den Betrieben. Und dazu müssen die angesprochen werden können von Gewerkschaften und auf all das hingewiesen werden können.
Finde ich genau wichtig, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, mit der eigenen Kraft. Wird ja auch oft gesagt, ne? Es ist ja auch an den Gewerkschaften selbst, dafür zu sorgen, dass sie Mitglieder haben, dass sie damit Kraft entwickeln können auch und damit auch dazu beitragen, dass gute Tarifverträge oder das auch herbeiführen, dass gute Tarifverträge letztlich abgeschlossen werden. Und genau dafür braucht man aber eben diesen Kontakt. Deswegen finde ich, ist das keine irgendwie Hilfe oder ein Gesetzgeber oder sowas, sondern es geht genau darum, die eigene Kraft überhaupt erstmal zu ermöglichen, dass die überhaupt gebildet werden kann. Ne? Weil sonst ist man vereinzelt in der digitalen Arbeitswelt, sonst arbeitet man irgendwo mobil, vielleicht irgendwie auch im Ausland, wie auch immer. Und wie soll man dann die Leute erreichen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Also deswegen ist es halt nötig, dass es da Möglichkeiten gibt und wie es in der Dias eben auch ausgeführt wird. Jetzt auch der Kollege Mamarov, der da einen Beitrag eben jetzt geschrieben hat, wo er sich mit der MG-Entscheidung eben auseinandergesetzt und die eben auch kritisiert, sagt, dass es eben auch diese Möglichkeiten noch weiterhin gibt, aber dass wir eben entsprechend dann den Gesetzgeber brauchen, der tätig werden muss. Einmal aus einer politischen Notwendigkeit heraus, aber eben auch aus einer rechtlichen Notwendigkeit heraus, weil wir ja da die Plattform-Arbeitsrichtlinie haben, die genau das eben auch verlangt.
Wie sieht's denn beim Thema Plattform-Arbeitsrichtlinie aus? Das ist ja auch so ein Ding, da ging's dann irgendwann mal voran, passiert was und da könnte ich mir jetzt vorstellen, aber da bin ich ja auch manchmal naiv, dass dadurch jetzt vielleicht doch wieder alles besser wird oder zumindest mal in einigen Teilbereichen besser wird und es dann einfacher wird, die Leute zum Beispiel zu erreichen oder mit ihnen umzugehen.
Tja, ja. Noch ist sie nicht umgesetzt.
Okay, das reicht ja schon als Antwort.
Also die ist natürlich, also es ist eine europäische Richtlinie, die schon wichtige Regeln vorsieht. Die muss noch ins deutsche Recht umgesetzt werden. Das wird natürlich sehr spannend. Und warum ist das nicht nur spannend für Plattformarbeit selbst? Also Plattformarbeit, da geht es ja darum, dass digitale Plattformen Arbeit vermitteln. In vielen Fällen ist es sogar wirklich so, dass Algorithmen vorgesetzten Funktionen ausüben, also eigentlich die Menschen Arbeitsanweisungen von Algorithmen, also von KI bekommen. Lieferindustrie, also Lieferdienste sind ein bekanntes Feld. Es gibt aber auch noch andere Felder von Arbeit auf Plattformen, sind sehr natürlich unterschiedliche Arbeitsformen, aber eben ganz stark geprägt von dem, was Ernesto gerade allgemein beschrieben hat, nämlich, dass es eigentlich gar keinen gemeinsamen Ort mehr gibt. Und die Frage ist, wie entsteht dann Solidarität als Grundvoraussetzung für die Bildung von Gegenmacht, als Grundvoraussetzung für die autonome Verbesserung von Arbeitsbedingungen? Also bei den Lieferdiensten, da fahren die Leute ja immerhin noch mit den Rucksäcken oder auch mit Westen oder Rädern, die sie erkennbar machen für alle, also für andere FahrerInnen durch die Stadt. Aber es gibt eben oft gar nicht gemeinsame Aufenthaltsräume oder Werkstätten, wo sie sich treffen und sagen können, hey, sag mal, wie geht's dir? Wie zufrieden bist du mit deinen Arbeitsbedingungen? Hast du dich auch darüber geärgert? Lass uns doch mal überlegen, wie wir unsere Situation verbessern können. Gerade in dem Feld ist natürlich eigentlich gewerkschaftliche Organisierung ohne digitalen Zugang gar nicht denkbar. Und auch Solidarität, Kommunikation und soziales Miteinander der Beschäftigten untereinander. Also es hat tatsächlich nicht nur den Aspekt von gewerkschaftlichen Zugangsrechten im Sinne von Gegenmacht, sondern auch im Sinne von Menschen haben auch ein Bedürfnis nach Austausch, Vernetzung und sozialem Kontakt bei der Arbeit. Das ist eigentlich ein Kernmerkmal von Arbeit, auch sozialer Zugehörigkeit. Und deswegen ist es schon sehr spannend, dass die Plattformrichtlinie in Artikel 20 eben sagt, es muss Kommunikationskanäle geben, für die über diese Plattform tätigen Menschen. Da steht drin, aber die Plattformen, also quasi die Arbeitgeber, müssen Möglichkeiten bieten, über die digitale Infrastruktur der Arbeitsplattformen oder über ähnlich wirksame Mittel privat und sicher miteinander in Kontakt zu treten und miteinander zu kommunizieren, sowie ihre Vertreter zu kontaktieren oder von denen kontaktiert zu werden. Und damit sind natürlich Gewerkschaften und Betriebsräte gemeint. Und das ist schon eine Herausforderung, weil da steht, privat und sicher. Also die Frage ist ja, wie mutig sind Leute, sich über Beschäftigungsbedingungen zu beschweren oder sogar sowas zu sagen wie, ey, lass mal einen Streik organisieren, wenn sie nicht sicher sind, ob im selben Chatkanal vielleicht doch auch drei Personalchefs sitzen. Also technisch schon schwierig, wie man sowas ausgestaltet.
Total schwierig, ja. Wir haben es wirklich ja auch wirklich gefeiert, als wir das gelesen haben, weil das wirklich mal was Innovatives ist, ne? Ja, was sagen da?
Fortschritt.
Ja, was mal in einer wirklich einer EU-Richtlinie drinsteht. Aber dann geht es natürlich los, dass man sich Gedanken macht, wie kann so ein Kanal denn auch ausgestaltet sein? Und auch dazu haben wir in der Dias jetzt einen Beitrag drin, weil sich natürlich da auch Forscherinnen darüber auch Gedanken machen. Und die sagen eben zum einen mal, diese Sicherheit muss halt gewährleistet sein. Also was sind diese Anforderungen eben, ne? Dass diese Sicherheit gewährleistet sein muss, dass die Plattformbetreiber, die Unternehmen da nicht Zugriff nehmen können, weil wenn die Beschäftigten nur den Verdacht haben, dass da irgendwie ein Vorgesetzter drin sein könnte, dann nutzen die den schon nicht. Ne? Und da gibt es auch wirklich die Erkenntnisse dazu aus der Praxis. Und dann geht es ja nochmal darum, auch um den Zugang. Also, dass es nicht irgendwo auf irgendeiner App, wenn man dreimal irgendwie scrollt und wischt, dann mal dann irgendwie ein Link zu so einem Kanal kommt und dann mal sich vielleicht noch irgendwie dreimal irgendwo anmelden muss, so, ne? Bis man auf diesen Kanal kommt, was dann am Ende keiner nutzt. Also auch da geht es letztlich um die Umsetzung von dieser Vorgabe.
Also ich finde, dass da ganz deutlich wird, dass digitale Kommunikation niemals das echte menschliche Miteinander ersetzen wird. Also ich glaube, dass gerade zum Beispiel die Entscheidung, wirklich auch gemeinsam in einen Konflikt mit dem Arbeitgeber zu gehen, beispielsweise einen Streik zu organisieren oder zu sagen, komm, wir gründen jetzt einen Betriebsrat, auch wenn der Arbeitgeber das nicht will, ja, weil das unser gutes Recht ist, dass es da dann schon Treffen braucht, es braucht Seminare, es braucht echte Begegnungen und Austausch. Ich halte das wirklich für unersetzlich. Wir haben ja auch immer gesagt, Digitalisierung der Betriebsverfassung ist wichtig, aber Solidarität braucht immer auch das Direkte, den Kontakt, das physische, soziale Miteinander. Aber hier ist eben trotzdem der Grundstein gelegt für das, das den Anstoß geben kann dafür. Und in einem rein digital aufgestellten Betrieb muss eben erstmal die Gewerkschaft oder die Leute, die bereit sind, sich zu organisieren, alle erreichen können und sagen können, hey Leute, übrigens, es gibt Chancen für uns. Kommt am Dienstagabend in die und die Bar. Und dann sieht man ja, wer da hinkommt. Das ist dann auch ein anderer Vertrauensraum. Oder man sagt eben, geht hier auf die Website oder hier ist die Telefonnummer von eurem gewerkschaftlichen Vertrauensmann, eurer Vertrauensfrau. Die könnt ihr anschreiben. Das ist was ganz anderes, als diesen Zugang gar nicht zu haben. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Regelung, die sehr wichtig ist und die, weil eben nicht nur die Plattformarbeit sich so stark digitalisiert und sozusagen das physische Miteinander von Beschäftigten immer stärker zerfasert in der Arbeitswelt. Deswegen ist das nicht nur für Plattformarbeit spannend, sondern auch Zukunftsmusik für andere Branchen.
Absolut. Und dann eben auch diese Umsetzung, ne? Eben wie genau man das dann auch hinbekommen kann. Das ist irgendwie so ein Labor dafür, wie das in anderen Bereichen der Arbeitswelt umgesetzt wird. Also ne, ist auch wirklich die Frage, ob man jetzt die bestehende Infrastruktur eben nutzt. Sind das die Apps, mit denen dann man quasi auch im Unternehmen eh schon kommuniziert, oder ist das dann eben nicht sicher, weil der Arbeitgeber dann darauf zugreifen kann? Deswegen sind die Autoren, die wir in der Dias haben, da sehr, sehr zurückhaltend. Oder man verlagert das eben an einen Dritten, an ein irgendwie Unternehmen. Oder wäre es sogar denkbar, dass vielleicht die Gewerkschaften dann selbst diese Struktur irgendwie betreiben und solche Zugänge auch ermöglichen und solche Kanäle. Ne? Das sind also Fragen, die jetzt hier in der Dias diskutiert werden.
Spannend. Freue ich mich selber auch, das alles nochmal zu lesen.
Das alles schreit ja danach, dass man Veränderungen möchte.
Ja.
Und da gibt es sicherlich entsprechende Vorschläge zu. Johanna, was habt ihr dazu?
Wir haben ja schon vor einiger Zeit betriebliche Mitbestimmung für das 21. Jahrhundert geschrieben, diesen Gesetzesentwurf für ein modernes Betriebsverfassungsgesetz, wo wir dem Gesetzgeber einfach mal die Mühe abnehmen wollten, all die Reformbedarfe selber zu bearbeiten. Und deswegen hat eine Gruppe aus WissenschaftlerInnen und GewerkschaftspraktikerInnen einfach von vorne bis hinten das Betriebsverfassungsgesetz neu geschrieben, unter anderem eben auch diesen von mir eingangs erwähnten Paragraph 2, der die Stellung der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber regelt. Da könnte man an den Absatz 2, den ich beschrieben habe, wo das Zugangsrecht drin steht, einfach nur dranhängen. Dies umfasst auch den Zugang zu den im Betrieb genutzten elektronischen Kommunikationsmedien. Punkt. Dieser eine kleine Satz würde schon sicherstellen, dass das, was sich das Bundesarbeitsgericht nicht getraut hat, in der Rechtsprechung zu normieren, nämlich dieses bereits da aufgeschriebene Zugangsrecht für Gewerkschaften umfasst in einer modernen Arbeitswelt natürlich auch E-Mail-Systeme, Intranet und ne, es gibt ja auch viele große Unternehmen, haben ja so eigene Social-Media-Plattformen quasi intern, ne? Also dass auch die von Gewerkschaften mitbespielt werden. Ein kleines Sätzchen und dann wäre diese Frage geklärt. Die letzte Bundesregierung war auch ganz kurz davor, das tatsächlich umzusetzen. Aber es ist nicht passiert. Im jetzigen Koalitionsvertrag steht ja so grob drin, vielleicht machen wir ganz viel bei der Reform der betrieblichen Mitbestimmung, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Gehört haben wir ehrlich gesagt noch nichts auf dem Feld. Aber natürlich machen wir weiter, denn ich glaube, Ernest und ich haben ganz gut beschrieben, warum das eine essentielle Frage ist für wirklich, und ich finde es nicht übertrieben, das zu sagen, für gute Arbeit in Deutschland. Denn die hängt nun mal davon ab, dass es kollektive Rechte gibt und dass Solidarität auch in einer digitalen Arbeitswelt weiter gelebt werden kann.
Das ist ein ganz schönes Schlusswort, würde dir absolut zustimmen, Johanna. Das Bundesarbeitsgericht hat es ja im Prinzip auch gesagt, hat gesagt, wir brauchen eine rechtliche Grundlage dafür. Wir haben das Bedürfnis, wir haben nur nicht das Recht dafür. Insofern denke ich auch, dass das jetzt einfach kommen muss. Und
wenn ihr mit eurer wissenschaftlichen Arbeit dem Gesetzgeber noch mal helft, wie man das machen kann, denn auch die Plattformrichtlinie zum Beispiel muss ja noch ins deutsche Recht umgesetzt werden, dann ist das sicherlich auch ein wertvoller Beitrag, der hoffentlich auch im Ministerium dann gut gelesen wird, was ihr da aufgeschrieben habt.
Genau, das freuen wir uns drauf, wenn das gelesen wird, und freuen uns auch, wenn wir dann ins Gespräch kommen würden darüber. Das ist das Ziel des Ganzen.
Ich habe so das Gefühl, dass das ein Gemeinschaftswerk werden muss, weil die widerstrebenden Stellen doch sehr ausreichend vorhanden sind zurzeit und entsprechend überzeugt werden müssen. Aber in dem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, Johanna Wenckebach und Ernesto Klinge.
Ja, vielen Dank, Marco. Genau. Und Johanna, ich freue mich auch sehr, dass das heute geklappt hat und dass du wieder am Systemrelevant dich mal reingeschaltet hast.
Danke für die Einladung. Wirklich sehr schön, mal wieder mit euch zu sprechen, ihr Lieben.
Ja, bevor wir hier in Nostalgie verfallen, dann die Abmoderation. Der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt, systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.